Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zur US-Wahl 2020. Mein Name ist Veit und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier reinhören würdet. Und zwar wird es in diesem Podcast nicht nur um die Präsidentschaftswahlen zwischen dem republikanischen und dem demokratischen Kandidaten, die im November stattfinden werden, gehen, sondern ich möchte euch auch alles um den derzeit stattfindenden Vorwahlkampf der Demokraten berichten. Wer hier die Nase vorn hat, welche Kandidaten überhaupt antreten, wofür diese Kandidaten stehen und welche dieser Kandidaten derzeit in den Umfragen führend sind. In etwa einem Monat beginnen nämlich die Vorwahlen der Demokraten, die sogenannten Primaries und Caucuses. Losgehen wird es im Staat Iowa im Mittleren Westen. Und dort entscheidet sich, welcher demokratische Kandidat gegen Donald Trump im November antreten wird. Ich möchte euch all das berichten, was diese Kandidaten in den Mittelpunkt ihrer Kampagnen stellen, aber auch um die derzeitigen Vorgänge innerhalb dieses Wahlkampfes. Außerdem möchte ich euch natürlich rund um das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump auf dem Laufenden halten, aber auch um innerparteiliche Konflikte in der Demokratischen Partei möchte ich euch berichten, denn hier geht gerade sehr viel vor sich. Hier gibt es zwei klare Fronten innerhalb der Demokratischen Partei, die in vielerlei Hinsicht nicht nur um die Zukunft der Präsidentschaft und welcher Kandidat für die Demokraten antritt, nicht nur das wird dabei entschieden, sondern es wird auch entschieden, wofür die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, das sind die beiden Kammern im US-Parlament, wer sich hier durchsetzen wird und wofür die Demokratische Partei in Zukunft stehen wird. Das sind sehr wichtige Themen und ich möchte genauso auch über die Republikaner berichten. Aber speziell steht jetzt erstmal der Vorwahlkampf der Demokraten im Mittelpunkt und ich hoffe, dass ihr hier reinhört. Ich mache das auch zum ersten Mal. Das ist der erste Podcast, den ich mache und das erste Mal, dass ich überhaupt hier auf YouTube aktiv bin. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr gleich mal meinen Kanal abonniert, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, um alles, was sich in den USA politisch abspielt im Moment. Meiner Meinung nach wird in den deutschen Medien, sowohl im ersten und im zweiten, aber auch auf Spiegel Online, in der Zeit Online und so weiter, wird viel zu sehr von den amerikanischen großen Medien abgeschrieben, die natürlich ihre eigenen Probleme haben. Beispielsweise von CNN, MSNBC, die New York Times, die Washington Post, all diese großen Unternehmen, die ja allesamt privat sind, haben Probleme an sich. Es gibt hier eine deutliche linke Kritik an diesen Medienunternehmen. Und da entsprechen die deutschen Medien, wie ich schon angesprochen habe, meiner Meinung nach viel zu sehr ihre Meinungen, ihre Beobachtungen von diesen großen amerikanischen Medien übernehmen, möchte ich dazu in gewisser Weise eine Alternative bieten und euch quasi auch einen tieferen Einblick. Natürlich haben deutsche Medien jetzt auch nicht unbedingt die Zeit und es steht natürlich auch nicht amerikanische Politik für sie im Mittelpunkt. Und ich möchte euch einfach eine tiefere Analyse dessen geben, was sich in den USA politisch abspielt. Nicht nur im Präsidentschaftswahlkampf, sondern auch allgemein, was sich in den Wahlen, die nebenbei noch stattfinden werden, im Senat und Repräsentantenhaus abspielt, aber auch was sich beispielsweise tatsächlich in den Kammern des amerikanischen Parlaments vor Ort abspielt, für welche Politik die beiden Parteien stehen und welchen Weg die USA sowohl innen- als auch außenpolitisch in Zukunft gehen wird. Das möchte ich alles ansprechen in meinem Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier regelmäßig reinhört. Stellt auch gerne eure Fragen in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, diese Fragen zu beantworten, damit wir das im Grunde in gewisser Weise zusammen uns ein wenig informieren um dieses sehr, sehr wichtige Thema, das im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, es ist 2020 bekanntlich, anstehen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gleich mal meinen Kanal abonniert und jetzt wird es gleich auch losgehen mit meiner ersten Folge in meinem Podcast US-Wahl 2020. In meiner ersten Folge heute geht es um den Vorwahlkampf der Demokraten, um die sogenannten Primaries und Caucuses. Ich werde euch alles heute erzählen über die Kandidaten, die aktuell um die demokratische Nominierung kämpfen, um die wichtigsten Termine, wann die einzelnen Vorwahlkämpfe in den verschiedenen Staaten stattfinden und werde euch ein bisschen über die aktuellen Umfrageergebnisse aufklären, welche Kandidaten die wahrscheinlichsten Chancen haben, die demokratische Nominierung einzusacken. Grundsätzlich muss man den Unterschied vor allem zwischen Primaries und Caucuses verstehen. Das sind die zwei Wahlsysteme, nach denen im demokratischen Vorwahlkampf entschieden wird. Primaries, das sind ganz normale Wahlen, wie wir sie auch bei uns kennen. Man geht in die Wahlkabine und macht sein Kreuz, keine Ahnung, beispielsweise bei Joe Biden oder bei Bernie Sanders oder bei Cory Booker, bei wem auch immer. Der Unterschied zu Caucuses ist allerdings gewaltig. Und zwar Caucuses sind Wahlen, bei denen man physisch vor Ort sein muss. Also man kann auch nicht beispielsweise per Brief wählen, was bei Primaries möglich ist. Nein, sondern man muss vor Ort mit anderen Wählern aus seinem County, aus seinem Landkreis vor Ort sein und mit denen diskutieren und sich physisch hinter Stellvertreter für die einzelnen Kandidaten stellen, um den Kandidaten dadurch zu unterstützen. Wenn euch das tiefer interessiert, wie so ein Caucus abläuft, ich werde euch ein Video in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das mal näher anschauen, wie sowas abläuft, wie sowas tatsächlich vonstatten geht. Ist total interessant, aber ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen. Genau, das sind die beiden Möglichkeiten, wie solche Wahlen stattfinden. Im ersten Staat, und zwar, das ist der Staat Iowa, dort finden zum Beispiel gleich mal solche Caucuses statt, also solche physischen Wahlen. Iowa, wo am 3.2., also in etwas weniger als einem Monat schon, die erste Vorwahl der Demokraten stattfindet. Das ist ein Staat im mittleren Westen der USA. Ist ein sehr ländlicher Staat, also die meisten Bewohner von Iowa wohnen eher auf dem Land. Und die meisten Bewohner von Iowa sind auch der Großteil der Bevölkerung vor Ort ist weiß. Also der Staat ist nicht unbedingt repräsentativ dafür, wie die USA aussehen. Also es sind nicht sehr viele Minderheiten in dem Staat, nicht sehr viele Minderheiten wohnen in dem Staat. Vor allem ist der Staat nämlich auch nicht repräsentativ für die Wählerschaft der Demokraten. Wie ihr vielleicht wisst, sind vor allem Afroamerikaner und Latinos sehr wichtige Wählergruppen für die Demokraten und wählen auch hauptsächlich für die Demokratische Partei. Deswegen hat es auch schon Kritik gegeben. Ein Kandidat, der mittlerweile schon raus ist, Julian Castro, der hat eben das kritisiert, dass die Wähler vor Ort eigentlich nicht das widerspiegeln, wie die Demokratische Partei im Jahr 2019, 2020 aussieht. Iowa, wie gesagt, die Bevölkerung ist vor allem weiß und ländlich. Der Staat ging 2016 in hauchdünn, um Komma Prozentpunkte ging es da nur, an Hillary Clinton. Also Hillary Clinton hat 2016 diesen Staat bei der ersten Vorwahl gegen Bernie Sanders hauchzart gewonnen. 2008 war es noch anders, da hat Barack Obama gegen Hillary Clinton den Staat gewonnen und hat quasi damit den ersten wichtigen Schritt gemacht dafür, dass er letztendlich der Nominierte der Demokraten wurde, Obama, und letztendlich auch der Präsidentschaftskandidat in 2008. Und natürlich, wie wir alle wissen, dieser Staat hat ihm letztendlich dazu verholfen, Präsident für 8 Jahre zu werden, von 2008 bis 2016. In Präsidentschaftswahlen, also im Kampf zwischen Republikanern und Demokraten, ist der Staat vorwiegend demokratisch. Aber Obama hat 2008 und 2012 Iowa für die Demokraten gewinnen können. Und das war natürlich für ihn ein wichtiger Schritt. Obama hat zweimal relativ deutlich gewonnen. Aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Staat für ihn, den er mitgenommen hat damals. Mittlerweile ist der Staat eher republikanisch. 2016 hat Donald Trump hier gegen Clinton gewonnen, wie er die gesamte Gegend im Mittleren Westen weitgehend gewonnen hat. Und weil eben dort viele weiße Wähler, die 2008 beispielsweise noch viel für Obama gewählt haben, eben sich 2016 für Trump und seine Botschaft, die in vieler Weise rassistisch ist und in vieler Weise auf Konflikte zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen der USA abgespielt hat. Diese Botschaft hat scheinbar dort ist auf viel fruchtbaren Boden gestoßen, aber auch die Demokraten, wie es 2016 allgemein war, und ich werde darüber in der eigenen Folge nochmal reden, haben dort auch nicht geschafft, ihre eigenen Wähler an die Wahlurne zu bekommen 2016, weshalb der Staat 2016 an Donald Trump ging. 2018 hat sich das schon ein bisschen geändert, wie ihr wisst. 2018 haben die sogenannten Midterms stattgefunden. Das sind die Zwischenwahlen in den USA, die immer die bei denen der Kongress der USA gewählt wird, also der Senat und das Repräsentantenhaus, die beiden Kammern des amerikanischen Parlaments. Und dort haben die Demokraten hier wieder etwas aufgeholt. Zum Beispiel gingen 3 von 4 Sitzen des Repräsentantenhauses ging an die Demokraten. Also nur noch ein Sitz im Repräsentantenhaus, nur noch ein Abgeordneter aus Iowa ist ein Republikaner. Die 3 anderen sind allesamt Demokraten. Allerdings ging im gleichen Jahr auch die Gouverneurswahl in 2018 in Iowa ging an die Republikaner. Also man sieht, der Staat hat viel Potenzial, zwischen den einzelnen Parteien hin und her zu wechseln. Ist also ein sogenannter Swing State. Und auf den Staat werden wir auch im Laufe der tatsächlichen Präsidentschaftswahlen, im Hauptwahlkampf, im Vorfeld der Wahlen im November 2020, werden wir hier auch nochmal näheren Blick drauf werfen, wie sich Wähler dann letztendlich entscheiden werden zwischen Republikanern und Demokraten. Zunächst aber mal steht natürlich hier der Vorwahlkampf im Mittelpunkt und welcher Demokrat diesen Staat für sich entscheiden kann. Die einzelnen Kandidaten haben extrem viel Geld in den Staat Iowa gesteckt. Fragt man sich allerdings, warum das der Fall ist. Nur 49 von insgesamt 3.800 Delegierten werden hier verteilt. Also es ist nur knapp 50 Delegierte werden hier überhaupt verteilt. Warum also stecken die demokratischen Kandidaten so viel Geld in diesen Staat? Nur weil er Erster ist. Ja, das liegt daran, dass der Staat extrem wichtig ist für das Momentum. Die einzelnen Kandidaten wollen in Iowa den Wählern in den anderen Staaten beweisen. Ja, sie können in so einem weißen Staat, der mit den Republikanern umkämpft sein wird, sie können in so einem weißen Staat gewinnen. Obama zum Beispiel 2008 hat selbst unter afroamerikanischen Wählern keinen großen Vorsprung gehabt, bis er in Iowa gewonnen hat und gezeigt hat quasi, er kann auch mit weißen Wählern, das ist sicher nicht die einzige Erklärung dafür, dass er gewonnen hat, aber er hat in Iowa einfach schon mal zeigen können, dass er viel Resonanz findet selbst bei den weißen ländlichen Wählern in Iowa. Also hier stecken die demokratischen Kandidaten, aber auch die Republikaner, wenn dort ein Vorwahlkampf stattfindet, stecken viel Geld rein, um diesen Staat für sich zu entscheiden und beweisen zu können an die Wähler, dass sie ein Kandidat ist, mit dem weiter zu rechnen ist im Laufe des Vorwahlkampfes. Wir werden auch sehen, dass nach der Wahl in Iowa viele Kandidaten ausscheiden werden. Viele Kandidaten ausscheiden werden, die dort keine Delegierten für sich holen konnten. Nach Iowa geht es für die demokratischen Kandidaten dann nach New Hampshire. New Hampshire, das liegt in Neuengland, in New England, im Nordosten der USA, ein sehr kleiner Staat. Und die Bevölkerung vor Ort ist vor allem weiß und lebt zu großen Teilen in den Vororten. Der Staat ging 2016 deutlich im Vorwahlkampf der Demokraten an Bernie Sanders, hat mit mehr als 20 Prozentpunkten Unterschied gewinnen können vor Ort. Das war der erste große Sieg für Demokraten. 2016 waren weiße Wähler eine wichtige Wählerschaft für Bernie Sanders, was ihm aber allerdings am Ende natürlich nicht gereicht hat. Das hat sich mittlerweile bei Bernie Sanders geändert, aber auch diesmal wird wieder für alle Kandidaten es wichtig sein. Im zweiten Staat, also New Hampshire, wo die erste normale Wahl, also zum ersten Mal Primaries stattfinden werden. Dort will natürlich auch jeder Kandidat beweisen, dass er die Chance hat, den Vorwahlkampf für sich zu entscheiden. 2008 noch hat Hillary Clinton gegen Obama gewonnen. Und bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2016, als Clinton am Ende, wie ihr sicher wisst, gegen Donald Trump verloren hat, damals hat Hillary den Staat um wenige tausend Stimmen, das war ein sehr knapper Unterschied, der das letztendlich ausgemacht hat, hat Clinton hier gewonnen. Das war ein sehr dünnes Ergebnis für Clinton und der Staat wählt normalerweise, 2018 zum Beispiel, bei den Zwischenwahlen hat der Staat auch demokratisch gewählt, aber der Staat ist sicher nicht in der Tasche der Demokraten und auch 2020 ist New Hampshire wieder ein Staat, auf den man sehr genau blicken muss, um zu sehen, welcher Kandidat letztendlich das Rennen machen wird. Genau, dann kommen wir zum nächsten Staat. Und zwar ist das Nevada. Nevada wird bald darauf wählen, ist der dritte Staat, in dem die Primary stattfinden werden. Und Nevada liegt im Westen, ist ein Nachbarstaat von Kalifornien. Und sicherlich kennt ihr alle eine Stadt, die in Nevada liegt. Das ist Las Vegas, genau. In Nevada, im Südwesten der USA, leben vor allem viele Latinos. Das ist eine wichtige Wählergruppe für Demokraten, die normalerweise mit ungefähr zu 60-65% eher für Demokraten als Republikaner stimmen. Das ist eine wichtige Wählergruppe für die Demokraten. Und auch der Staat war zuletzt lange umkämpft. Mittlerweile ist er aber relativ sicher auf der demokratischen Seite, weil hier viele junge Latino-Wähler nachgekommen sind, die eben Demokraten mehrheitlich unterstützen. Deswegen hat Nevada immer mehr den Status verloren, ein Swing State zu sein. 2016 hat Hillary Clinton hier gewinnen können. Und mittlerweile sind auch beide Senatorinnen aus dem Staat sind Demokraten. Also man sieht, der Staat hat sich deutlich den Demokraten zugewandt. Anschließend kommt es zu einem komplett anderen Staat. Und das ist der vierte Staat und der letzte Staat vor dem sogenannten Super Tuesday, zu dem ich euch gleich was erzählen werde. Der vierte Staat, in dem gewählt wird in den Vorwahlen, das ist South Carolina. Das ist ein Südstaat, liegt dadurch im Südosten der USA, am Atlantik. Das ist ein Südstaat und ist tief republikanisch. Seit den 1960ern, als die Rassengesetze aufgehoben worden sind in den USA, damals durch den demokratischen Präsidenten Lyndon B. Johnson. Seitdem sind die Südstaaten in den USA mehr und mehr und mehr republikanisch geworden. Die Wähler waren früher traditionell Demokraten, weil die Demokraten damals eben auch die Partei waren, die im amerikanischen Bürgerkrieg in den Südstaaten auf der Seite der Konföderierten gestanden sind. Also früher waren die Demokraten die Partei, die im Süden veranlagt war und ist mehr und mehr eben aus dem Süden abgerückt und spätestens mit der Unterstützung der Demokratischen Partei für die Aufhebung der Rassentrennung in den USA mit dem Voting Rights Act beispielsweise, mit dem die amerikanischen Wähler wieder wählen konnten, und dem Civil Rights Act. Das waren alles Gesetze, die die Rassentrennung aufgehoben haben und die Diskriminierung durch die Jim Crow-Gesetze, die in den Südstaaten galten. Dadurch wurden diese Rassentrennungsgesetze formell aufgehoben. Dadurch sind mehr und mehr die weißen Wähler in den Südstaaten an die Republikaner gegangen. Und das ist eine Entwicklung, die mittlerweile als abgeschlossen gilt. Also es gibt kaum mehr Politiker aus den Südstaaten, außer aus den großen Ballungszentren, wo viele afroamerikanische Wähler sind. Es gibt kaum mehr Abgeordnete aus den Südstaaten, die Demokraten sind. Allerdings gibt es natürlich in den Südstaaten nicht nur die weiße Wählergruppe, die republikanisch wählt, sondern eben auch die afroamerikanische Wählergruppe, die eben in den Südstaaten auch tief verankert ist, allerdings immer eine Minderheit darstellt. Diese afroamerikanischen Wähler sind für die Demokraten in allen Staaten eine sehr, sehr wichtige Wählerbasis. Diese Wähler wählen zuverlässig die Demokraten mehrheitlich und sind dadurch quasi für die Demokraten eine wichtige Stütze. Genau. Hillary Clinton zum Beispiel, die hat 2016 sehr, sehr viel Kritik bekommen, weil sie die afroamerikanische Wählerschaft in den Vereinigten Staaten als die Firewall der Demokraten beschrieben hat und quasi so damit angedeutet hat in gewisser Weise, dass die schwarzen Amerikaner quasi sowieso sicher für die Demokraten da sind. Und das war auch ein Problem 2016, weil viele dieser Wähler letztendlich zu Hause geblieben sind und nicht gewählt haben, was mit dazu beigetragen hat, dass Clinton 2016 verloren hat. Nach South Carolina kommt es dann zum Super Tuesday. Da wird an einem einzigen Tag wird dann in 15 verschiedenen Staaten gewählt. In 15 Staaten gleichzeitig. Und dieser Tag gilt als mitentscheidend. 2016 hat Clinton damals deutlich gezeigt, dass sie gegen Bernie Sanders gewinnen wird. Am Ende war die Wahl nicht komplett deutlich, aber hier hat Clinton einen großen Abstand an Bernie Sanders gewinnen können am Super Tuesday. Also es ist, wie der Name schon sagt, ein Tuesday, an dem super vielen Staaten gewählt wird. Und dort wird unter anderem an diesem Tag, das ist, lasst mich kurz das Datum nachschauen, das ist unter anderem an diesem Tag wird unter anderem in dem Staat Kalifornien gewählt, wird unter anderem in Kalifornien gewählt. Am 3. März findet das Ganze statt. Am 3. März wird unter anderem in Kalifornien und in Texas gewählt. Das sind zwei Riesenstaaten, wie ihr sicher wisst. Und dort werden enorm viele Delegierte an die verschiedenen Kandidaten verteilt. Und an diesem Tag wollen natürlich alle Kandidaten gute Ergebnisse erzielen, um beim Super Tuesday noch im Rennen überhaupt zu sein und am Super Tuesday vor allem auch in der Lage zu sein, Unterstützung durch die Wähler zu bekommen. Deswegen ist es vor allem wichtig, die frühen Staaten, Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, zu gewinnen, um den Wählern zu zeigen, hier haben wir ein Wahlkampfteam, hier haben wir eine Kampagne, die in der Lage ist, den kompletten Vorwahlkampf zu bestreiten und letztendlich die Nominierung zu bekommen. Das ist es, was man verstehen muss. Die frühen Staaten sind vor allem wichtig, nicht weil sie viele Delegierte verteilen, sondern weil sie in der Lage sind, die frühen Staaten deutlich zu zeigen, welche Kandidaten eine Chance haben und welche nicht. Und darauf richten viele Wähler dann ihr Augen in den anderen Staaten, ihr Augenmerk. und entscheiden sich häufig dann erst vor ihren eigenen Wahlen und nach Iowa, New Hampshire, für wen sie letztendlich stimmen werden. Kommen wir nun zu den Kandidaten, die im Vorwahlkampf der Demokraten antreten und vor allem zu den Kandidaten, die eine realistische Chance haben, die Nominierung einzukassieren, die eine realistische Chance haben, vor allem die ersten Staaten zu gewinnen. Und zwar sind es im Grunde vier Kandidaten. Insgesamt sind zwar noch 14 Kandidaten im Rennen. Gibt es noch viele andere Kandidaten, die allerdings allesamt unter 10%, deutlich unter 10% in den Umfragen stehen und deswegen generell als chancenlos angesehen werden. Viele davon beispielsweise Amy Klobuchar, das sind Kandidaten, die schauen, dass sie sich zumindest so viel Unterstützung zusichern können von ihren Wählern, dass sie quasi eine Chance haben, von anderen Kandidaten möglicherweise zum Vizepräsidenten gemacht zu werden, zum späteren Zeitpunkt. Und viele Kandidaten schielen einfach darauf ab oder wollen sich einfach so positionieren, dass die Wähler sie einfach generell kennenlernen, um vielleicht in Zukunft mal nochmal anzutreten, um Präsident zu werden. Oder auch für Senatssitze beispielsweise oder Gouverneursposten von den Wählern mehr und mehr in Betracht gezogen zu werden. Das ist auch was vielen Politikern wichtig ist und nichts bietet da eine bessere Bühne als Präsidentschaftskandidat zu sein. Genau. Grundsätzlich, wie gesagt, es gibt noch vier aussichtsreiche Kandidaten, die Chancen haben. Und das Feld ist unter diesen ersten vier ist sehr, sehr, sehr eng. Also so knapp war es zwischen mehreren Kandidaten schon lange nicht mehr. Zwischen so vielen Kandidaten war es wirklich schon lange nicht mehr so knapp. Und jetzt stelle ich euch mal die vier Kandidaten vor, die noch eine aussichtsreiche Chance haben. Und zwar los geht's mit Joe Biden. Joe Biden ist 77 Jahre alt. Ihr kennt ihn sicher schon, der war Vizepräsident unter Barack Obama von 2009 bis 2017, also 2008 wurden die beiden gewählt. Und in dieser Zeit war er Obamas Vizepräsident. Ausgesucht hat ihn Obama, und das ist wichtig zu beachten, ausgesucht hat Obama damals Biden vor allem, wie ihr wisst, Obama war der erste schwarze Präsident und auch der erste schwarze Präsidentschaftskandidat, der von der Partei nominiert worden ist. Und Obama brauchte damals einen Kandidaten, der quasi in gewisser Weise den weißen Wählern in gewisser Weise versichert. Ja, hier haben wir noch einen Weißen in der Regierung. Das klingt vielleicht blöd oder so, aber das war damals die Strategie und die ist ja auch letztendlich aufgegangen. Obamas Sieg in 2008 war gegen John McCain und Sarah Palin damals, war extrem deutlich. Und dazu hat Biden sicherlich was beigetragen. Biden galt immer so als gewisserweise jemand, der der Arbeiterklasse in den USA, der zu denen ein gutes Verhältnis hat und der mit diesen Wählern gut reden kann und den diese Wähler gut verstehen und auch schätzen. Und das ist auch in gewisser Weise noch die Message, die er heute versucht rauszubringen. Und Biden ist auch seit er in das Rennen eingetreten ist und auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen galt er immer als heimlicher Favorit, als jemand, der gegen Trump gewinnen kann und als jemand, der die nötige Erfahrung mit hat und quasi in gewisser Weise die Würde in das Amt der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten zurückkehren zu lassen, die Trump jetzt so beschmutzt hat. So wird es generell aufgefasst und so präsentiert sich Biden auch selber als jemand, der Erfahrung hat, der das Land wieder einen kann, was meiner Meinung nach eine komplette Fantasie ist, das Land wieder zu einen. Aber das ist aber dazu anders mal mehr. Jedenfalls versucht sich Biden als so jemanden eben darzustellen. Biden ist von Anfang an der Führende in den Umfragen gewesen. Na, in den nationalen Umfragen führt er mit einem nicht deutlichen Vorsprung, aber mit einem komfortablen Vorsprung. Und obwohl seine Umfragewerte langsam sowohl national als auch in den frühen Staaten immer ein bisschen niedriger werden, also gehen immer ein bisschen runter zurzeit, aber er hat immer noch einen komfortablen Vorsprung um die 10 Prozentpunkte national und hat durchaus gute Chancen, sich durchzusetzen. Zu den Umfragen später nochmal mehr. Aber Biden gilt generell als jemand, der ein sehr moderater Demokrat ist, der quasi auch es schafft, Republikaner davon zu überzeugen, für gewisse Gesetze zu stimmen und so. Und so stellt er sich auch dar, dass er hat schon öfter geäußert, dass sobald Trump weg ist, dass die Republikaner wieder normal werden. Jetzt hängen sie zwar alle an Trump, aber danach kommen sie wieder zu sich, die Republikaner, was eigentlich 8 Jahre, in denen die Republikaner alles unterlaufen haben und alles versucht haben zu verhindern, was Obama erreichen wollte, gezeigt haben, dass nicht der Fall ist. Aber so stellt es Biden dar. Und bei vielen Wählern scheint es durchaus anzukommen. Zwar ist Biden ein eher konservativer und moderater Demokrat, also Ich würde ihn in Deutschland, wie ich schon öfter gesagt habe, nicht im Podcast, weil das ist die erste Folge, aber in Deutschland wäre er wahrscheinlich ein CDU-Politiker. Ist nicht unbedingt jemand aus dem konservativen Flügel der CDU, aber in Deutschland wäre er sicher ein CDU-Politiker. Er ist allerdings trotzdem ein bisschen nach links gerückt, weil einfach die Wählerschaft der Demokraten nach 2016 konstant nach links gerückt ist. Deutlich linkere Positionen zu Themen wie zum Mindestlohn, zu Themen wie zur Krankenversicherung, zur Gesundheitspolitik, aber auch zur Einwanderungspolitik. Also er ist wirklich gezwungen worden, nach links zu rücken und hat auch einige Positionen geändert. Allerdings ist er nicht deutlich nach links gerückt und deswegen ist auch, meiner Meinung nach, ist auch seine Position nicht so gut gesichert, wie es beispielsweise Hillary Clintons Position 2016 war zu diesem Zeitpunkt, die deutlich mehr Unterstützung hatte. Genau. Zum nächsten Kandidaten, das ist Bernie Sanders, grundsätzlich Zweiter in den nationalen Umfragen im Moment. Bernie Sanders ist ein 78-jähriger Senator aus dem Staat Vermont. Vermont ist auch in Neuengland, so wie direkt neben New Hampshire, zwischen New Hampshire und New York im Grunde. Ihr könnt es euch ja mal auf der Karte anschauen. Bernie Sanders ist, wie gesagt, 78 Jahre alt, das hat schon eine riesen Vergangenheit, genauso wie Biden. Biden war, bevor er Vizepräsident wurde, 30 Jahre lang im Senat. Bernie Sanders hat wirklich eine sehr interessante Vergangenheit. Ich kann jedem nur empfehlen, der will, sich das genauer anzuschauen. Bernie Sanders ist Senator aus Vermont, ursprünglich aber aus New York. Bernie Sanders ist derzeit Senator, wie gesagt, und war zuvor im Kongress und davor in den 80ern war er Bürgermeister in Burlington, Vermont. Das ist ja eigentlich relativ kleine Stadt, 50.000 Einwohner, sowas, soweit ich weiß. Und davor wiederum war er Bürgerrechtsaktivist in den 60ern. Es gibt Fotos von ihm, wie er in Chicago verhaftet wurde, wo er sich an Afroamerikaner gekettet hat, die demonstriert haben. Und davon gibt es Fotos und er war halt damals ein Bürgerrechtsaktivist und hat sich für diese Leute damals eben für ein Ende der Rassentrennung und sowas eingesetzt. Bernie Sanders steht für massive Veränderungen in der Demokratischen Partei und in der Politik in den Vereinigten Staaten im Allgemeinen. Er lehnt Spenden von Unternehmen und Billionären, die fast alle anderen Kandidaten bekommen, komplett ab, nimmt keine großen Spenden an. Er hat eine riesige, riesige Graswurzelkampagne schon 2016 gebaut, aber jetzt erst recht. Er hat mehr als 5 Millionen einzelne Spenden schon erhalten. Enorm viel Unterstützung, vor allem unter jungen Leuten, unter College-Studenten, ja genau, eben generell jungen Leuten, aber auch in vielen, auch in dieser weißen Arbeiterschicht, die Trump gewinnen konnte, hat er sehr viel Unterstützung und wird das sehr positiv wahrgenommen. Seine linke Politik, also Bernie Sanders bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Im deutschen Kontext würde ich ihn eher als Sozialdemokraten bezeichnen. Das sind einfach seine Positionen, weil er Sachen einführen will, die es bei uns schon lange gibt, in den USA aber einfach noch nicht gibt. Das geht los mit zum Beispiel einer allgemeinen Krankenversicherung. Das ist eigentlich das Thema, das Bernie Sanders im Mittelpunkt seines Wahlkampfes stellt, dass es in den USA eine allgemeine Krankenversicherung gibt. Im Moment sind in den USA mit den Ausnahmen von Leuten mit sehr niedrigem Einkommen, die darauf angewiesen sind, abgesehen von Rentnern, die quasi unter Medicare, das ist das Rentenkrankensystem in den USA, sind alle Leute privat versichert. Und was halt das Problem ist, bei den privaten Versicherungen, bis der Affordable Care Act, Obamacare, eingeführt worden ist, während Barack Obamas Präsidentschaft beispielsweise konnten Krankenversicherungsunternehmen ablehnen, Leute zu versichern, wenn diese schon vorher Erkrankungen hatten. Und das ist also total gestörtes Konzept, wenn man sich's überlegt. Also hattest schon mal eine gewisse Krankheit. Ja, rein theoretisch könnten sie sich deswegen ablehnen, dich zu versichern. Und nach wie vor, also Trump hat extrem viel von Obamacare mittlerweile schon zerstört, bis auf ganz wenige Ausnahmen eben diese Versicherung, dass man Vorerkrankungen versichert bekommt. Das ist noch erhalten, aber sonst hat Trump das extrem gekürzt. Aber auch unter Obamacare waren die Kosten für Krankenversicherung extrem hoch. Amerikaner zahlen einen riesigen Anteil ihres Einkommens, geben sie für ihre Krankenversicherung aus. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, die Krankenversicherung von Arbeitnehmern einfach zu kürzen. Das ist, was es einfach gibt. Und viele Leute, wenn sie ihren Job verlieren, verlieren deswegen auch ihre Krankenversicherung, weil die eben über ihren Arbeitgeber läuft. Riesiges Problem, wie ihr sicher versteht. Und Bernie Sanders steht auch allgemein für den Wandel. Er will beispielsweise einen sogenannten Green New Deal einführen, also riesige Investitionen in erneuerbare Energien und dadurch gleichzeitig auch in gut bezahlte Jobs. Er steht für kostenlose öffentliche Colleges und für eine, was vor allem Leute in Deutschland, denke ich, am meisten betrifft, weswegen US-Politik für uns auch so wichtig ist. Er steht für eine grundsätzliche Wende in der amerikanischen Außenpolitik. Also beispielsweise will er die Beziehung der USA zu Saudi-Arabien. Donald Trump ist ja sehr gute Freunde mit Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien. Das will er grundsätzlich ändern. Er hat zum Beispiel sich ausgesprochen für eine Konferenz im Mittleren Osten zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, dass es dort nicht zu einem Krieg kommt zwischen den langjährigen Rivalen Iran und Saudi-Arabien. Er will beispielsweise auch die Hilfe, die Militärhilfe für Israel an die Menschenrechtssituation für Palästinenser koppeln, dass quasi die Palästinenser beispielsweise ja, grundsätzlich die gleichen Rechte bekommen und nicht derart isoliert sind im Gazastreifen und im Westjordanland. Und er steht auch beispielsweise dafür, dass er quasi zahlreiche Diktaturen in Lateinamerika nicht mehr in der Form unterstützen will, wie er es bisher gemacht hat, sondern quasi eben diese Länder dazu auffordern, die Menschenrechte einzuhalten und eben auch finanzielle Hilfe daran zu koppeln und beispielsweise keine Umstürze in diesen amerikanischen Staaten durch das Militär mehr zu unterstützen und sowas sogar zu verhindern. Das ist, wofür Bernie Sanders außenpolitisch steht. Bernie Sanders wäre, wenn er gewählt werden würde, der erste jüdische Präsident der Vereinigten Staaten. Wäre der erste jüdische Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Eltern, sein Vater war ein Holocaust-Überlebender. Die komplette Familie von Bernie Sanders' Vater ist im Holocaust ums Leben gekommen. Gleichzeitig wäre Bernie Sanders aber auch der älteste Kandidat, also 78. Er ist sogar noch ein bisschen älter als Joe Biden. Und persönlich, ihr könnt es vielleicht daran erkennen, dass ich extrem viel über ihn erzähle. Ja, Bernie Sanders wäre der Kandidat, den ich wählen würde, wenn ich in den USA, wenn ich Amerikaner wäre und wenn ich wahlberechtigt wäre. Grundsätzlich, weil ich dermaßen viel an seinem Profil schätze. Und wir werden auch in weiteren Folgen nochmal näher auf Bernie Sanders Botschaft und auf Bernie Sanders Positionen eingehen. Weil ich glaube, dass er ein Kandidat ist, der Politik in den USA, aber auch weltweit eben durch die Außenpolitik massiv verändern könnte und dauerhaft für eine weltweite Änderung der Politik sorgen könnte. Genau. Was ich eben auch so schätze an Bernie Sanders ist, es gibt Videos von ihm aus den letzten 40 Jahren, wo er die gleichen Themen behandelt, die er heute behandelt. Also beispielsweise Klima, er spricht vor 40 Jahren über den Klimawandel, er spricht vor 40 Jahren über die allgemeine Krankenversicherung und diese Positionen, die damals noch extrem unpopulär waren in den USA. Was heißt extrem unpopulär? Aber sie waren einfach nicht im Mittelpunkt der Diskussion gestanden damals. Er verfolgt die gleichen Ziele und jetzt ist es einfach so weit, dass Amerikaner so weit sind, dass sie sagen, ja, das ist ja auch etwas, was wir wollen. Er richtet sich also nicht danach, was gerade bei Wählern beliebt ist, was er verspricht, sondern er hat die gleiche Botschaft seit langer Zeit und das schätzen eben viele seiner Unterstützer auch so sehr an ihm. Gut, zur nächsten Top-4-Kandidatin und zwar ist es Elizabeth Warren. Warren ist 70, Senatorin aus Massachusetts, auch ein Bundesstaat in New England und ist seit 2013 im Senat. Zuvor war sie Harvard-Professorin und, also Harvard, das ist eine sehr berühmte Uni in den Vereinigten Staaten und hat vor und während ihrer Zeit im Senat das sogenannte Consumer Financial Protection Bureau geschaffen. Das ist eine Regierungsbehörde in den USA, die sich dafür einsetzt, dass Banken eben keine Konsumenten, also Kunden der Bank, betrügen kann in gewisser Weise. Das Ganze ist geschehen nach der Bankenkrise von 2008, als die ganzen Banken gecrashed sind. Und das gilt als riesige Errungenschaft von ihr, weil das extrem vielen Amerikanern Ansprüche gegeben hat. Diese Behörde hat extrem vielen Amerikanern Ansprüche auf Rückerstattung von Einlagen und Ähnlichem gegeben. Also dadurch ist sie, gilt sie halt als sehr progressiv und auch als durchaus links. Ich würde sie bei Weitem nicht so als links bezeichnen wie Bernie Sanders. Ich denke, das ist in Deutschland, wird das immer wieder so aufgefasst, dass die beiden, und auch in den amerikanischen Medien, das könnt ihr glauben, wird so getan, als wären die gleichen, die beiden im Grunde das Gleiche. Aber Bernie Sanders Außenpolitik ist deutlich progressiver und deutlich neuer ausgelegt. Elizabeth Warren ist da eher auf der generellen Linie der Demokratischen Partei, die nicht allzu sehr anders ist als die der Republikaner. Aber Warren steht wirklich für auch eine linke Wende in der Demokratischen Partei. Es ist eher ein technokratischer Ansatz. Also sie rühmt sich und ihre Kampagne hat dadurch Berühmtheit bekommen, dass sie es immer sagt, I've got a plan for that. Also ich habe einen Plan dafür. Also dass sie sehr viele sehr konkrete Vorschläge hervorgebracht hat, die sehr konkret, quasi sehr konkrete Lösungen für die Probleme, vor denen die USA steht, präsentieren. Genau. Elizabeth Warren ist im Vorfeld des Wahlkampfes, bevor sie überhaupt angetreten ist sie in die Öffentlichkeit extrem geraten, weil sie in der Vergangenheit immer so immer erzählt hat, dass sie indianische Vorfahren hat und das auch ganz offensichtlich geglaubt hat. Und als Trump sich dann darüber lustig gemacht hat, Donald Trump, der Präsident, dafür da ist Zeit scheinbar, hat sich darüber lustig gemacht, dass das überhaupt nicht stimmt. Und dann hat sich Warren auf einen DNA-Test eingelassen und da hat sich dann herausgestellt, ja, dass sie eigentlich fast keine indianischen Wurzeln hat. Und das hat ihr extrem geschadet und hat auch am Anfang ihre Kampagne, ihren Wahlkampf extrem behindert. Mittlerweile, nach einem extrem hohen Hoch im Sommer, ist sie aber zwar ein bisschen, hat sie ein bisschen an Prozentpunkten verloren in den Umfragen, ist allerdings nach wie vor in der Spitzengruppe enthalten. Und nun zum letzten Kandidat der Top 4, das ist Pete Buttigieg. Das ist ein 37-Jähriger, also ihr seht, halb so alt wie manche andere Kandidaten. Er ist ein 37-Jähriger Bürgermeister der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana, das ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen, beziehungsweise im sogenannten Rust Belt, im Süden der großen Seen. Und das ist eine 100.000-Einwohner-Stadt, also alles andere als eine große Stadt in den USA. War zuvor komplett unbekannt in den USA. Also er war auf dem Bildschirm von niemandem vor dieser Wahl. Und hat eben viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er als öffentlich homosexueller Bürgermeister einer relativ kleinen Stadt in den Mittelpunkt geraten ist und quasi auch viele Ideen hervorgebracht hat, die vielen Wählern gefallen haben zu scheinen. Und vor allem haben diese Ideen scheinbar vielen extrem Reichen und vielen Thinktanks, beispielsweise der Pharmaindustrie oder auch genau oder Krankenversicherungsunternehmen, die sind auf ihn aufmerksam gekommen und von denen erhält er extrem viele Spendengelder. Und die hat er vor allem in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire, ihr wisst schon, die ersten beiden Staaten. Dort hat er diese Spendengelder eben eingesetzt und deswegen ist er in diesen beiden Staaten überproportional, hatte dort überproportional gute Umfragewerte. In den anderen Staaten ist es deutlich niedriger. Genau, das Pete Buttigieg, er rühmt sich in gewisser Weise ein bisschen damit, weil er ist der mit Abstand der jüngste Kandidaten unter den ersten vier und stellt sich als jemand dar, der einen Generationswechsel vertritt innerhalb der demokratischen Führung. Kommen wir nun zu den Umfragen und dazu, welche Kandidaten der Demokraten derzeit in den Umfragen vorne liegen. Hier hat sich zwar viel getan, allerdings gibt es einige Konstanten über die letzten Jahre. Was wir beachten müssen, wenn wir Umfragen zu den US-Präsidentschaftswahlen uns ansehen. Zunächst mal nationale Umfragen sind zwar sehr hilfreich, wenn man anschaut, wie viel Unterstützung haben die Kandidaten bundesweit in den USA, aber man muss eben auch beachten, dass die Ergebnisse, wie ich schon angesprochen habe, in den Staaten, die später erst einen demokratischen Kandidaten wählen, dass diese massiv beeinflusst werden von den Ergebnissen in Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina. Leute machen das natürlich abhängig. Wenn am Ende nur noch drei Kandidaten beispielsweise im Rennen sind, in den letzten beiden Staaten etwa, dann wählen die Leute natürlich nicht für die Kandidaten zwingend, die sie jetzt als ihren Favoriten ansehen, sondern für diejenigen, die noch im Rennen sind. Das ist zu beachten dabei. Genau. In den nationalen Umfragen ist es so, dass schon von Beginn an des Rennens Joe Biden führend war. Er ist jetzt bei nationalen Umfragen. Hierfür benutze ich übrigens immer den Real Clear Politics Average, also den Umf das sind die durchschnittlichen Ergebnisse der Umfragen, die am professionellsten angefertigt werden in den USA und am genauesten waren in der Vergangenheit. In diesem Durchschnitt ist Biden gerade bei 28,6%. Also, und jetzt seht ihr, dass es doch ein deutlicher Abstand ist. Danach kommt Bernie Sanders mit 18,6%. Also national hat Biden einen 10-Punkte-Vorsprung derzeit. Anschließend kommt dann Elizabeth Warren mit 15,1% und vierter in den nationalen Umfragen durchschnittlich ist derzeit Pete Buttigieg. Vierter ist Pete Buttigieg mit 7,9%. Entschuldigung, 8, doch mit 7,9%. Also ihr seht, Biden hat einen deutlichen Vorsprung und auf nationaler Ebene ist Buttigieg eigentlich weit abgeschlagen. Gehen wir jetzt nun in die einzelnen Staaten, speziell in die frühen Staaten, die schauen wir uns heute besonders genau an. In Iowa etwa, im ersten Caucus State, dort führt derzeit Pete Buttigieg. Ich habe euch schon gesagt, ja, hier hat er massive Ressourcen investiert, damit er diesen frühen Start gewinnen kann. Und deswegen steht er bei 22% in den Umfragen in Iowa. Danach kommt Bernie Sanders mit 20%, anschließend kommt Joe Biden mit 18,8% und dann Elizabeth Warren mit 16%. Also es sind nur 6 Punkte Unterschied zwischen dem ersten und dem vierten Kandidaten. Ihr seht also, wie haucheng das dort ist. Warum sieht es in Iowa gerade so aus, wie es im Moment der Fall ist? Buttigieg zieht vor allem ältere weiße Wähler an. Und in den ländlichen Gebieten Iowas ist das einfach eine Gruppe, die dort extrem stark vertreten ist. Buttigieg hat kaum Unterstützung von afroamerikanischen Wählern, nur 1% in den meisten Umfragen. Was in vieler Hinsicht damit zusammenhängt, dass er eine extrem schwierige Vergangenheit hat. Seine Zeit in South Bend, der Stadt, in der er Bürgermeister ist, dort gab es viele Skandale. Der afroamerikanische Polizeichef wurde von ihm entlassen, nachdem er Aufzeichnungen seiner ihm untergeordneten Polizisten gemacht hat, wie diese ihn rassistisch beleidigen. Aus diesem Grund, weil er die Aufzeichnungen gemacht hat, hat Buttigieg ihn entlassen. Und es gibt immer wieder, es gab auch in South Bend immer wieder Vorfälle, wo eben die Polizei, wie es in den USA leider sehr oft der Fall ist, extrem hart gegen Afroamerikaner vorgegangen ist und extrem brutal gegen diese vorgegangen ist. Genau, Buttigieg ist also mit älteren weißen Wählern extrem gut vertreten. Deswegen ist er im Moment auch führend in Iowa. Danach kommt Bernie Sanders mit 20%. Sanders hat eine extrem starke Basis, die generell ihn in allen Umfragen national nie unter 15% hat rücken lassen. Also er hat eine Grundbasis, also er hat in gewisser Weise einen Boden, unter den er seit Beginn der Umfragen nie gefallen ist. Und das kommt ihm eben in einem Staat wie Iowa zugute. Erst zuletzt hat Bernie Sanders ist er deutlich angestiegen und hat derzeit 20% in den Umfragen durchschnittlich. Danach kommt Joe Biden mit 18,8%. Biden hat lange geführt, auch unter weißen älteren Wählern sehr beliebt, aber Biden hat eben zuletzt stark nachgelassen, weil eben die anderen Kandidaten sehr viel investiert haben in Iowa und ist derzeit nur Dritter mit 18,8%. Danach kommt Warren, die über Sommer Biden sogar eingeholt hatte, über den Sommer hinweg lange führend war in den Umfragen. Warren vor allem mit gut gebildeten weißen Wählern sehr erfolgreich. Mit gut gebildeten weißen Wählern. Das unterscheidet sie auch von Bernie Sanders, dessen Basis es sind vor allem junge Leute, wie ich schon angesprochen habe, aber auch vor allem junge Leute, junge Afroamerikaner, junge Latinos. Und Warrens Basis sind eher weiße, besser gebildete Menschen, während Bernie Sanders tatsächlich die Arbeiterschicht in den USA auf seiner Seite hat. Genau, das sind die Umfragen, wie sie derzeit stehen in Iowa. Auf Platz 5 mit deutlichem Abstand mit 6,3% durchschnittlich in den Umfragen steht im Moment Amy Klobuchar. Das ist eine Senatorin aus dem Staat Minnesota, auch im Mittleren Westen. Aber sie ist im Moment, also sie ist relativ weit abgeschlagen und wird nicht als aussichtsreich angesehen in Iowa. Kommen wir jetzt zu New Hampshire. Das ist der zweite Staat, wie ich jetzt schon einige Male erwähnt habe. In New Hampshire ist es noch ein bisschen knapper. Also wir sehen, das ist wirklich ein extrem spannendes Rennen und die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, wer diese beiden Staaten gewinnen kann, wer sie gewinnt. Und da wir nur noch einen Monat haben, sollten wir jetzt darauf besonders genau achten. In New Hampshire, zu meiner Freude, führt Bernie Sanders mit 19%. der Umfragen. Nachdem er zuletzt ein deutliches Hoch hatte, hat er wieder Pete Buttigieg eingeholt, der kurze Zeit geführt hat und jetzt bei 17,7% steht. Bernie Sanders, man muss aber beachten, 2016 hat er in New Hampshire noch mehr als 60% der Stimmen bekommen. Klar, damals waren es nur zwei Kandidaten, aber wir sehen, viele dieser Stimmen waren auch einfach gegen Hillary Clinton gerichtet. Bernie Sanders ist also führend mit 19%. Danach kommt Pete Buttigieg mit 17,7%. Anschließend dann Joe Biden mit 14,3%. Und danach kommt Elizabeth Warren mit 13,3%. Wir sehen also, auch hier ist es extrem eng. Nur etwa 6% Unterschied zwischen dem erfolgreichsten und den zwischen dem derzeit führenden Kandidaten und der vierten Kandidatin, Elizabeth Warren. Auf Platz 5, ich würde das erwähnen, auf Platz 5 und auf Platz 6 stehen auch noch zwei Kandidaten, die ich für interessant halte, aber die auch nur in wenigen Staaten ein dermaßen gutes Ergebnis erzielen, wie in New Hampshire im Moment. Das sind Tulsi Gabbard, das ist eine Kongressabgeordnete aus dem Staat Hawaii, die sich vor allem mit ihrer Außenpolitik, die sehr, sehr, sehr isolationistisch ist, also sie will sich sehr abschotten und alle Kriege vermeiden, gleichzeitig aber auch, also ich halte von ihr persönlich nicht sehr viel, dass sie gleichzeitig auch sehr mit Konservativen anbandelt, mit Republikanern und immer wieder in sehr umstrittene Interviews geführt hat, beispielsweise mit der mit der rechtsextremen Internetseite Breitbart News und auch immer wieder ganz gerne den Republikanern einen Knochen zuwirft und genau, also das ist Tulsi Gabbard und danach kommt Unternehmer Andrew Yang, war noch nie zuvor in der Politik, steht im Moment in New Hampshire bei 4,7%. Er spricht sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Ihr habt sicher schon mal davon gehört, jeder Bürger bekommt monatlich einen gewissen Geldbetrag überwiesen. Allerdings ist es seine Form des bedingungslosen Grundeinkommens eher die Milton Friedman-Version, also die Version, die quasi alle anderen Sozialleistungen kürzt, aber bedingungsloses Grundeinkommen. Und jetzt hat der Staat quasi genug gemacht, die Leute sollen sich jetzt selber kümmern. Das ist Andrew Yang. Genau. So sieht es also in New Hampshire aus. Hier ist auch extrem knapp und wir sehen, dass die vier ersten Kandidaten hier wirklich Fuß auf Fuß stehen, auch wenn Bernie Sanders sich beispielsweise von Biden und Warren jetzt schon ein wenig abgesetzt hat. Aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr knapp und die nächsten Wochen werden eben zeigen, was hier geschieht. Kommen wir nun zu Nevada, wo ich, wie schon angesprochen habe, viele Latino-Wähler sind, mit denen Bernie Sanders auch sehr gut ist. Aber in Nevada führt trotzdem, und hier relativ deutlich, Joe Biden mit 29%. Danach kommt Elizabeth Warren mit 20%. Dann Bernie Sanders mit 19,8, also auch sehr nah dran an Warren. Und dann Pete Buttigieg weit abgefallen mit 7,3. Also wir erkennen hier auch eng, aber Biden hat eine relativ komfortable Führung im Staat Nevada, Staat, in dem Las Vegas bekanntermaßen liegt, wie ich schon erwähnt habe. Genau, und jetzt zu South Carolina. Und hier hat Biden eine deutlich bessere Position. Und hier ist zu erkennen, warum er so einen deutlichen Abstand in den nationalen Umfragen hat. In South Carolina führt Biden mit 35% und hat mehr als doppelt so viele Stimmen in den, zumindest in den Umfragen im Moment, wie Elizabeth Warren, die 16,3% hat, Sanders mit 15% und dann Buttigieg mit 7,7%. Hier im Süd, in den Südstaaten, und das wird sich auch in den anderen Südstaaten zeigen. Hier gibt es weniger Umfragen, weil das spätere Staaten sind, aber beispielsweise in Virginia, in Georgia, in Louisiana, in Florida. Das sind alles Staaten, die sehr viele afroamerikanische Wähler haben. Und diese, und das ist genau die Basis, auf die Biden im Moment zurückgreifen kann. Das sind ältere afroamerikanische Wähler, die zuverlässig demokratisch wählen, die schon immer in der Minderheit sind in den Südstaaten, aber die eben einen Kandidaten wollen, der als jemand aufgenommen wird, der Donald Trump besiegen kann. Und das ist diesen Wählern sehr wichtig. Und für viele Wähler ist es einfach Biden, bei dem sie das Gefühl haben, das ist der Mann, um Donald Trump zu schlagen. Und aus diesem Grund ist Joe Biden derzeit führend national, aber auch vor allem in den Südstaaten, wo es viele Delegierte gibt, ist Biden führend. Und das könnte sich langfristig auf die anderen Kandidaten auswirken. Wenn sie es nicht schaffen, frühzeitig Biden in den ersten Staaten Stimmen abzudrücken, dann wird sich das als Problem herausstellen, dass Biden im Süden so viele Wähler hinter sich weiß. Genau. Das erstmal dazu. Ich danke euch vielmal fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr gleich mal meinen Kanal abonniert. Ich mache das zum ersten Mal, wie ich schon angesprochen habe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Oder wenn ihr Fragen habt, ich beantworte die gerne in einem eigenen Video. Stellt eure Fragen, Anmerkungen, alles sehr erwünscht. Nächste Folge werde ich in ein paar Tagen rausbringen. Ich schaue, dass ich auch hier ein interessantes Thema finde. Möglicherweise werde ich hier mal was zur Demokratischen Partei im Allgemeinen erzählen und dazu, was es für Konflikte derzeit innerhalb der Demokratischen Partei gibt. Denn diese Konflikte sind nicht nur im Präsidentschaftswahlkampf zu erkennen, sondern auch in der Arbeit im Kongress etwa. Ich danke euch vielmals fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.